Was wäre, wenn wir morgen einfach weg wären? Alle 8 Milliarden von uns. Kein Knall, keine Apokalypse, keine Erklärung. Wir sind einfach verschwunden. Plötzlich geht das Licht aus. Das unaufhörliche Summen unserer Zivilisation verstummt. Was passiert dann mit der Welt, die wir zurücklassen?
Genau dieses unglaubliche, aber wissenschaftlich gefundete Gedankenexperiment wagt der Journalist Alan Weisman in seinem Weltbestseller »Die Welt ohne uns«. Er nimmt uns mit auf eine atemberaubende Reise zu einem Planeten, der sich von seiner dominantesten Spezies erholt. Und ich kann dir versprechen, diese Reise verändert deinen Blick auf die Welt für immer.
Alex, der Autor Alan Weisman, der ist ja kein Unbekannter. Mich fasziniert vor allem, dass er kein Romanautor ist, der sich das alles nur am Schreibtisch ausdenkt. Dass sein Ansatz ist ja ein völlig anderer.
Genau, Eva. Weisman ist ein preisgekrönter Wissenschaftsjournalist und das spürst du auf jeder Seite. Für mich macht das den Reiz aus. Er ist um die ganze Welt gereist, um Orte zu finden, die uns schon heute einen Vorgeschmack auf eine Welt ohne Menschen geben. Er war in der tödlichen Sperrzone von Tschernobyl.
Und in der demilitarisierten Zone Koreas, die sich, was für eine Ironie, in ein blühendes Naturparadies verwandelt hat. Er hat also reale Laboratorien gesucht. Das macht das Ganze so viel greifbarer als reine Fiktion, finde ich.
Absolut. Er hat mit Ingenieuren gesprochen, um den Verfall unserer Bauwerke zu verstehen. Er hat Biologen gefragt, wie sich Flora und Fauna verändern würden und Physiker, was mit unseren gefährlichsten Hinterlassenschaften passiert. Mich hat diese journalistische Tiefe wirklich beeindruckt. Das Ergebnis ist ein Szenario, das so realistisch ist, dass es einem manchmal den Atem raubt.
Dann lass uns noch mal direkt einsteigen in dieses Szenario. Tag 0. Die Menschheit ist weg. Was sind die allerersten unmittelbaren Folgen? Ich stelle mir da eine unheimliche Stille vor.
Zuerst wird es leise, ja? Dann wird es dunkel. Ohne Menschen zur Wartung und Brennstoffversorgung bricht das globale Stromnetz innerhalb von wenigen Tagen zusammen. In New York zum Beispiel, ein zentrales Beispiel im Buch, versagen sofort die Pumpen, die die U-Bahn trocken halten.
Die Tunnel laufen also einfach voll?
Genau. Die Tunnel laufen mit Grundwasser voll und werden zu einem riesigen unterirdischen Flusssystem. An der Oberfläche beginnen die ersten Feuer. Ausgelöst durch Kurzschlüsse oder Blitzeinschläge breiten die sich unkontrolliert aus, da keine Feuerwehr mehr kommt. Es ist ein sofortiges systemisches Versagen.
Und was ist mit all den Tieren, die direkt von uns abhängig sind? Ich musste da sofort an meinen Hund denken. Ein schrecklicher Gedanke.
Weisman gedickt dem ein eigenes, sehr bewegendes Kapitel. Während Hauskatzen mit ihrem Jagdinstinkt gute Chancen haben, würden viele Hunderassen, vor allem die kleinen, und natürlich Nutztiere in Massentierhaltungen qualvoll verenden. Das war für mich einer der härtesten Abschnitte im Buch.
Das glaube ich. Und was passiert dann mit unseren Häusern und Wohnungen? Wir umgeben uns ja mit so vielen Dingen, die uns überdauern sollen. Aber tun sie das wirklich?
Unsere vorstädtischen Häuser aus Holz halten dem nicht lange zu. Feuchtigkeit, Termiten und Pilze erledigen den Rest. Nach 50, vielleicht 100 Jahren sind die meisten verrottet und eingestürzt, von der Natur verschluckt. Die Wolkenkratzer aus Stahl und Beton halten länger, aber auch sie sind dem Untergang geweiht.
Wie kann das sein? Stahlbeton gilt ja doch als extrem langlebig. Das hat mich wirklich überrascht, als ich das gelesen habe.
Weisman erklärt es sehr anschaulich. Wasser ist der größte Feind. Es dringt in kleine Risse ein. Im Winter gefriert es, dehnt sich aus und sprengt den Beton von innen, Stück für Stück. Das Stahl im Inneren rostet, verliert seine Tragfähigkeit und gibt nach.
Es ist also ein langsamer, aber unaufhaltsamer Prozess.
Genau. Vögel tragen Samen auf die Dächer, die zu hängenden Gärten werden. Die Wurzeln der Pflanzen dringen immer tiefer ein. Nach einigen 100 Jahren, so die Prognose, stürzen auch die ersten Hochhäuser ein. Stell dir mal vor, wie der Times Square langsam wieder zu einem Wald wird. Eine fast poetische Vorstellung.
Die Natur erobert sich also alles zurück. Das muss ja auch für die Tierwelt gelten. Du hast es vorhin schon angedeutet. Das ist doch bestimmt ein faszinierender Teil des Buches, oder?
Absolut. Das ist einer der hoffnungsvollsten Teile. Weisman nennt das Rewilding. Befreit von Jagd, Umweltverschmutzung und der Zerstörung ihrer Lebensräume, erobern sich die Tiere ihr altes Territorium zurück. Wölfe, Bären und Pumas streifen wieder durch Wälder, wo heute Städte stehen. Die Ozeane erholen sich von der Überfischung.
Gibt es dafür auch reale Beispiele, die er beschreibt?
Ja, und die sind beeindruckend. Weisman nimmt uns mit in die demilitarisierte Zone in Korea. Dieser 4 Kilometer breite Streifen Land ist seit Jahrzehnten menschenleer und hat sich dadurch in ein blühendes Naturparadies für extrem seltene Kraniche und vielleicht sogar Tiger verwandelt. Ein unfreiwilliger, aber erfolgreicher Versuch, der Natur Raum zu geben.
Das klingt fast schon idyllisch, aber wir hinterlassen ja nicht nur schöne Parkanlagen und leere Straßen. Was ist mit unserem gefährlichen Erbe? Ich denke da an Chemiefabriken oder Atomkraftwerke. Das kann ja nicht gut ausgehen.
Das ist die düstere Kehrseite der Medaille und Wiseman beschönigt da nichts. Unsere Industrieanlagen beschreibt er als tickende Zeitbomben. In Ölraffinerien und Chemiewerken würden Rohre und Tanks korrodieren, was zu Lecks, gewaltigen Explosionen und Bränden führen würde. Giftige Wolken würden riesige Sandstriche für Jahrhunderte vergiften.
Und ich nehme an, bei Atomkraftwerken ist es noch schlimmer? Das ist doch die Frage, die man sich sofort stellt, oder?
Definitiv. Das ist das vielleicht drastischste Kapitel. Die Reaktoren selbst fahren zwar meist automatisch in einen sicheren Zustand herunter, aber die Abklingbecken, in denen die hochradioaktiven Brennelemente lagern, brauchen eine ständige Kühlung. Fällt diese aus, überhitzen die Brennstäbe, das Wasser verdampft.
Und dann?
Es kommt zu Bränden, die enorme Mengen Radioaktivität freisetzen. Wiseman beschreibt ein globales Tschernobyl-Szenario. Das war ein Moment im Buch, wo ich wirklich schlucken musste. Es zeigt die enorme Verantwortung, die wir mit dieser Technologie tragen.
Puh, das ist harter Tobak. Wenn also selbst unsere größten Bauwerke zerfallen und weite Teile der Welt verstrahlt sind, was bleibt dann überhaupt von uns übrig? Gibt es etwas, das die Zeit überdauert? Was denkst du, was es sein könnte?
Es ist vermutlich nicht das, woran wir zuerst denken. Es sind nicht unsere höchsten Türme oder die Pyramiden. Das langlebigste materielle Erbe ist unser Müll. Vor allem Plastik. Es zerfällt über Jahrtausende nur zu winzigem Mikroplastik, das für immer in den Ozeanen, den Böden und den Nahrungsketten bleibt. Eine fast ewige, traurige Signatur unserer Zivilisation.
Das ist eine erschreckende Vorstellung. Und abgesehen von Plastik, gibt es noch etwas, vielleicht etwas Schöneres?
Ja. Kunstwerke aus Bronze könnten hunderttausende Jahre überdauern, ebenso massive Felsreliefs wie an Mount Rushmore. Aber das wirklich ewige und, wie ich finde, poetischste Zeichen unserer Existenz sind unsere Radiowellen. Die ersten Fernseh- und Radiosendungen reisen seit Jahrzehnten mit Lichtgeschwindigkeit weiter durch das All.
Eine unsterbliche, leise Botschaft an das Universum, das es uns einmal gab. Was für ein Gedanke.
Genau. Irgendwo da draußen fliegt immer noch die erste Olympia-Übertragung durch die Leere des Alls, lange bevor der letzte Stein unserer Zivilisation zu Staub zerfallen ist.
Wenn man das alles hört, Alex, könnte man das Buch für sehr pessimistisch halten. Eine Welt, die ohne uns offensichtlich besser dran ist. Aber das ist nicht die eigentliche Botschaft, oder? Welches Gefühl hattest du am Ende?
Überhaupt nicht. Das ist das Geniale an Wisemans Ansatz. Das Buch ist keine Anklage, sondern ein Augenöffner. Es erzeugt keine Angst, sondern Ehrfurcht. Zu sehen, mit welcher unbändigen Kraft und Widerstandsfähigkeit die Natur zurückkehrt, ist unglaublich hoffnungsvoll. Es schärft den Blick für unsere eigene Verantwortung, ohne dabei den moralischen Zeigefinger zu heben.
Es geht also darum, eine neue Perspektive zu gewinnen. Nicht nur zu sehen, was wir zerstören, sondern auch, wie vergänglich unser Einfluss im Angesicht der Zeit ist.
Genau. Das Buch hilft zu verstehen, wie tief unsere Eingriffe sind, aber auch wie schnell sich die Natur erholen kann, wenn man sie lässt. Ich habe das Buch nicht deprimiert weggelegt, sondern mit einem neuen, tiefen Respekt vor dem Planeten. Es zeigt, der Planet braucht uns nicht, aber wir ihn umso mehr.
Dieser Perspektivwechsel ist also der größte Gewinn für dich als Leser gewesen. Die Erkenntnis motiviert, bewusster zu leben. Nicht aus Furcht, sondern aus Wertschätzung für die Welt, die wir bewohnen dürfen.
Exakt. Es ist eine Einladung, deine Welt mit neuen Augen zu sehen und über die Spuren nachzudenken, die du persönlich und wir als Gesellschaft hinterlassen wollen. Eine absolut empfehlenswerte und für mich unvergessliche Lektüre.
Eine wirklich eindrucksvolle und wichtige Lektüre also. Die Welt ohne uns von Alan Wiseman. Wenn dir diese Buchvorstellung gefallen hat und du mehr davon willst, dann bist du hier bei Buchpod genau richtig.
Wir berichten mehrmals wöchentlich über Bestseller, Neuerscheinungen und Geheimtipps vom aktuellen Buchmarkt.
Folge uns auf YouTube oder deiner liebsten Podcast-Plattform, damit du keine Episode mehr verpasst. Lass uns gerne auch einen Kommentar da, wie dir diese Folge gefallen hat und welches Buch du dir als nächstes wünschst. Bis zum nächsten Mal bei Buchpod.
Buchpod.
Frische Bücher täglich, kurz und knackig.
Buchpod. Buchpod.